Guten Morgen, Dori.
Regi, hoi.
Ich bin letztes Jahr am Bezirksgericht Zürich an einer Einzelrichterverhandlung. Dann ist das Gericht vorgestellt worden. Ein altbekannter Vorsitzender der 10. Abteilung, Wengerstrasse 28, hat begrüßt zur Einzelgerichtsverhandlung, Einsprache gegen Strafbefehl gewesen, hat vorgestellt den Gerichtsschreiber und hat vorgestellt eine Verwaltungsassistentin. Dann hat er erklärt, sie haben einen massiven Mangel an Auditorinnen und Auditoren zu finden. Am BG Zürich.
Okay. Ja.
Seine Auditorin war dort gerade krank gewesen. Jetzt haben sie eine Verwaltungsassistentin dazugezogen, die hilft im Protokoll schreiben. Und es ist also wirklich ein Problem. Und wir hören sie auch aus unserem Umfeld oder aus dem eigenen Bewerbungsprozess. Es ist nicht einfach, gute Leute zu finden. Und das ist also beim Gericht angekommen. Ich weiss noch im 5. Club, wo ich mich beworben habe bei dem Gericht. Ich meine, das war eine grosse Operation. Komm, hast du das Diplom, hast du überall hingeschickt und musst am ersten Tag parat sein. Bei dir ist es sicher ähnlich.
Ja, ja, dann haben zum Teil...
Das hat sich gewandelt.
Das hat sich offensichtlich gewandelt. Das ist jetzt unlustig, dass du das sagst, weil mich hat eine Anfrage erreicht von einem Jus-Student. Warte schnell. Der schreibt mir und als Frage im Podcast, ob wir nicht der Meinung sehen, dass das Studium an der Universität in der Schweiz zu einfach sei. Also erstaune ich einmal selber, wie er mit wenig Aufwand doch einmal sehr gute Noten erziele.
Also ist ein Student, der dir das geschrieben hat?
Ja, genau. Und es ist fatal, wenn mittelmäßig ausgebildete Juristen in die Arbeitswelt entlassen werden. Schließlich steht hinter fast jedem juristischen Fall ein Mensch mit einer Geschichte. Ich meine, unser Studium ist relativ weit weg.
Ja, also gut, aber du musst jetzt schon mal gerade mal etwas einwenden. Das hast du... Gut, nein, du bist am Elitegericht in Meilen gewesen, da kommen sowieso noch die absoluten Top-Nötler ran. Aber in Zürich habe ich, meinte ich, schon die Erfahrung gemacht, dass gutes juristisch Arbeiten hat wenig mit den Noten zu tun.
Eben, also ich schaue ja in den Bewerbungen, schaue ich gar nicht auf die Noten.
Mhm.
Oder schaust du einmal auf die Noten?
Doch, schaue schon, aber ich schaue absolut auf den gesamten Druck. Die Noten ist einer unter vielen Kriterien.
Also es gibt ja schon Anwaltskollegen von uns, die zum Beispiel sagen, unter 5 muss man sich gar nicht bewerben.
Ja, bei den Grosskanzleien sowieso?
Ja, aber auch in unseren Strafrechtsgefilden. Okay. Aber ich habe lieber den persönlichen Eindruck und was die Personen, die sich bewerben, sonst schon gemacht haben.
Mhm. Ich kann nicht beurteilen, ob das Studium leichter geworden ist. Da sind wir sowieso viel zu weit weg.
Also weißt, das ganze Bologna-System mit dem Punktensammeln ist ja so weit weg von unserem Studium. Also wir kommen ja gar nicht mehr raus. Und darum schaue ich auch nicht auf die Noten, weil ich das Notenblatt nicht mehr lesen kann, respektive nicht mehr einschätzen kann. Grundsätzlich habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass das Niveau gesunken ist.
Das Einzige, was man kann festhalten, wenn man das ganze Umfeld, was man vom Umfeld mitbekommt, die Rekrutierung ist überall schwieriger geworden. Bei den Strafverfolgungsbehörden, bei den Gerichten jetzt eben offenbar, bei den Grosskanzleien, aber auch bei den Kleinkanzleien. Die Studentinnen und Studenten oder die Abgängerinnen und Abgänger können viel mehr auswählen als früher. Und die Vollbeschäftigung ist auch für das Rechtswesen ein Problem im Moment. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Was wir auch sehen heute, ist der 147.
Kommen wir zum Stachel im Fleisch von der Strafverfolgungsbehörde. Am Artikel 147.
Also, man muss doch grundsätzlich sagen, wo der Artikel eingeführt worden ist, ist ein laut vernehmendes Geschrei von Seiten der Strafverfolgungsbehörde ergangen.
Ein nicht verhallendes Geschrei?
Aber man muss ja eigentlich sagen, es hat sich relativ schnell eingespielt und es ist in der Praxis kein Problem. Aber das Geschrei lässt nicht nach und jede neue StPO-Revision wird durch ein starkes Lobbying Seite der Staatsanwaltschaft versucht, den 147 zu kippen.
Wir haben eigentlich zwei Gegengewichte bei der neuen StPO, bei der eidgenössischen, zwei Gegengewichte zu der Machtfülle der Staatsanwaltschaft. Das ist die Anwalt von der ersten Stunde oder die Anwältin von der ersten Stunde und das umfassende Teilnahmerecht nach Eröffnung der Untersuchung.
Jetzt wollen wir vielleicht schnell sagen, warum das Teilnahmerecht so wichtig ist.
Da könnten wir epische Diskussionen machen. Ich höre dir sehr gerne zu.
Also kurz gesagt, ist ja entscheidend bei der Beweiserhebung, dass man eben von Anfang an dabei ist. Weil es findet viel zwischen den Zielen statt. Es findet allein, wie ich eine Frage stelle, allein mit welcher Erwartungshaltung. Und in der heutigen Protokollierung, wo ja angewiesen bist, was der Protokollführer abtippt, kann so viel passieren, was zwischen dir geht. Und darum finde ich es entscheidend, dass man von Anfang an dabei ist und die Einvernahme selber kann hören kann und allenfalls im Protokoll kann sagen, sie, der Punkt muss ich noch drin haben und dies. Weil wenn sich die Person mal festgelegt hat, dann nützt nachher später das Konfrontationsrecht eben nicht mehr viel, weil die Person wird ja nicht sich selber widersprechen.
Jetzt hast du zwei Aspekte gebracht, richtig. Es ist auch einfacher für einen Belastungszeuger oder Belastungszeugin, einen Seich zu erzählen, wenn man nicht dabei ist.
Genau.
Und auch wenn sie es nicht gern hören, die Behörden, es ist eine Kontrollfunktion, die ganz wichtig ist. Wir hören genug Geschichten von Situationen, von, sagen wir mal, nennen wir es mal zurückhaltend, irritierenden Situationen, wenn die Anwältin oder der Anwalt nicht dabei ist, wieder versucht wird, Druck auszuüben, wieder versucht wird, mit Trickli zu spielen.
Du hast völlig recht, aber ich möchte nicht einmal so weit gehen, sondern auch ungewollt. Wenn du mit einer Hypothese in eine Einvernahme gehst, dann spiegelst du das irgendwie. Und es gibt sehr viele Leute, die sich einem Druck nicht widersetzen können, die dann noch so gerne Liebkind sind und der Polizei nach dem Maul reden. Das erleben wir ja selber auch. Ich mag mich an mein Beichten in meiner Jugend erinnern. Da bist du ins Beichten in der Erwartung, dass du jetzt etwas zu beichten hast. Und ich, auch wenn ich nichts beichten kann, habe ich irgendetwas erzählt, weil die ganze Erwartungshaltung ist auf das ausgelegt war. Mhm. Und ich möchte das wirklich vergleichen mit einer Einvernahme, wo das unter Umständen eben ähnlich ist.
Ja, du musst mich nicht davon überzeugen, wie wichtig ein Teilnahmerecht von ganz zu Beginn des Vorverfahrens ist.
Wollen wir einmal den 147er durchgehen?
Nein, noch nicht.
Nicht?
Zuerst einmal, es ist einfach festzuhalten, wie du gesagt hast, bei dieser Stepio-Revision, die jetzt glaube, voraussichtlich am 1. Januar 2024 in Kraft tritt. Die ursprüngliche Motivation und die Hauptmotivation der Staatsanwaltschaften, wo das der Bölle ins Rollen gebracht haben, wenn ich das verstanden habe, ist die Ausmerzung oder die Aushöhlung von 147 gewesen. Jetzt soll durch 147a ergänzt werden, wo wirklich der Rückfall ins Mittelalter gewesen wäre. Das müssen wir immer genauer ausführen. Festhalten bleibt einfach, die Räte haben dem eine Abfuhr erteilt. Der 147er bleibt erhalten.
Zum zweiten Mal, ja.
Zum zweiten Mal sogar, ja. Und wird damit massiv gestärkt. Das ist nach meinem Verständnis. Also, man kommt nicht um den 147 herum. Wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren, vermutlich über mehr als eine Podcast-Folge diskutieren, muss man auch sehen, du sagst, die Aufregung hat sich bald gelegt, weil es ist möglich mit der Teilnahmerecht gewähren. So ein Aufwand ist es gar nicht. Es gibt aber leider nach wie vor in der Praxis ganz viele Möglichkeiten, um die Teilnahmerecht nicht so wirklich ernsthaft durchzusetzen. Und es ist wichtig, dass man dort dran bleibt. Und
es ist wichtig, dass die Verteidiger die Finger drauf heben, dass nicht einfach durchlassen. Vor allem der Unsinn mit den getrennten Verfahren entgegenwirkt. Das genau. Gehört aufgezogen. Und ich glaube, auch bei der Rechtsprechung muss jetzt nach diesen klaren Entscheidungen der Räte auch ein Umdenken stattfinden.
Ja, wir kommen zur Rechtsprechung. Ich glaube, die ist gar nicht so krass, die ist gar nicht so verteidigerunfreundlich, die Rechtsprechung.
Nein, aber weißt du, dass man die getrennten Verfahren...
Das, ja, das ist sein Aspekt. Aber das ist ja dort, da geht es ja um die Teilnahmerecht bei der Mitbeschuldung. Das ist ja die grosse Angst von der Strafverfolgungsbehörde, dass man dann seine Aussagen könnte anpassen an den Beschuldigten, der zuerst muss reden. Das ist gar nicht mein grosses Problem mit der Teilnahmerecht. Das ist gar nicht das, was mich wirklich stört, ob ich jetzt beim Mitbeschuldigten kann dabei sein oder nicht. Oft sagen sie ja nichts oder sie erzählen Quatsch oder sie haben vorher gewusst, dass es Verfahren gibt. Sie wissen schon, was der andere sagt. Sie sind beste Freunde oder kennen sich kaum etc. etc. Wichtig ist, dass bei der Auskunftsperson und bei den Zeugen ja, von Anfang an kann dabei sein.
Ganz klar. Kommen wir doch mal den Artikel 147 so quer durchgehen und uns vielleicht mal so überlegen, was wir dann im Einzelnen vertiefen
könnten. Wir können es versuchen, vermutlich gehen wir gerade in die Detaildiskussion. Ich kann mich da nicht zurückgeben bei dem Artikel.
Also, der Absatz 1, die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und von den Gerichten anwesend zu sein und den Personen, die einvernommen werden, Fragen zu stellen. Die Anwesenheit von der Verteidigung bei der polizeilichen Einvernahme richtet sich nach dem 159.
Genau. Also, Absatz 1, grundsätzlich vorbehaltsloses Teilnahmerecht. Wir haben nie im 147er die Möglichkeit von der Einschränkung. Die Rechtsprechung hat die Möglichkeit von der Einschränkung gebracht bei Einvernahmen von Mitbeschuldigten. Aber nur dort. Sonst haben wir grundsätzlich bei Beweisungshebungen durch Staatsanwaltschaft und durch Gericht ein vorbehaltsloses Teilnahmerecht.
Magst du dich noch erinnern, bei der Einführung der neuen StPO 2011 hat ja der leitende Staatsanwalt von der Steh 4, heute Steh 1, Gewaltdelikt, sich ja vehement gegen die Teilnahmerecht ausgesprochen und hat Aufsätze geschrieben. Mhm. Und wir haben dann einmal gekontert. Zwei oder drei Folgen hat so ein bisschen Ping-Pong stattgefunden. Magst du noch erinnern?
Ja, natürlich. Ja.
Mir hat dann einmal jemand von der Bundesanwaltschaft angerufen und hat mich gesagt, ja, er hat doch gelesen, ich habe so eine Ahnung von diesen Teilnahmerechten. Und hat mir so die Konstellation von seinem Fall geschildert und hat mich gefragt, ob ich einen Weg sehe, das Teilnahmerecht zum Gehen.
Mhm. Eine Legal Opinion.
Eine Legal Opinion zur Umgehung von der StPO.
Und hast du das Telefon aufgehängt?
Nein, ich habe ihm den Rat gegeben.
Teilnahmerecht gewähren. Ja. Also, Absatz 1, sicher wichtig ist, nur bei der Beweiserhebung der Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten, nicht beim selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren. Anders ist es neben beim unselbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren. Artikel 312, aber wir werden Artikel 312 schon da müssen besprechen, wie da geht es um die Ermittlungen in der Untersuchung, die eigentlich verpönt ist etc., wo aber zumindest im Kanton Zürich gang und gäbe ist. Und man hat wirklich tatsächlich das Gefühl, sorry, ich fange mich jetzt gerade aufregen, man hat das Gefühl, man sei immer noch im Zeitalter von der zürcherischen StPO.
Das ist gut, aber ganz ehrlich, wir müssen auch ein bisschen unsere Zunft in die Verantwortung nehmen, dass man einfach die Finger dort drauf hebt. Weißt du, wenn das zu viele Verteidiger einmal durchgehen, dann schleicht sich das auch so ein.
Gut, wir gehen in der nächsten Folge im Detail darauf ein, wie sich es verhaltet, wenn die Polizei nach eröffneter Untersuchung noch darf. Ich nenne es immer heimliche Einvernahmen, ich finde es gar nicht lustig, aber so heisst es halt, also nicht parteiöffentlich ist heimlich, wenn sie die heimlichen Einvernahmen durchführen und wenn nicht.
Gut, dort haben wir ja mal einen OG-Entscheid provoziert, wo es eigentlich ganz klipp und klar gesagt hat, was zulässig
eben,
ist.
Machen wir in der nächsten Folge.
Also gut.
Absatz 2. Wer sein Teilnahmerecht geltend macht, kann daraus keinen Anspruch auf Verschiebung von der Beweiserhebung ableiten.
Da muss man sagen, da ist man sehr kulant, das war noch nie im Ansatz ein Problem
gewesen. Richtig.
Wenn es jetzt gleich durchgedruckt wird und der Rechtsbestand oder die Partei ohne Rechtsbestand aus zwingenden Gründen der Teilnahme verhindert ist, dann kann man die Wiederholung von der Beweiserhebung verlangen. Und zwar die Partei oder der Rechtsbestand. Und die Behörde ihrerseits könnte dann auf die Wiederholung verzichten, wenn mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden und der Anspruch auf rechtliches Gehör anders kann gewährt werden.
Das ist immer nur dann der Fall, wenn man aus zwingenden Gründen an einer Teilnahme verhindert ist. Also wenn es hat müssen schnell gehen oder es hat müssen, also, oder wenn vielleicht gewisse Personen gar noch nicht bekannt sind, die als Partei in Frage kommen. Das ist nicht, wenn man sehenden Augen das Teilnahmerecht verletzt. Dann ist der Absatz 3 nicht anwendbar. Klar. Sondern dann kommt Absatz 4.
Und wenn der Anwalt zu faul ist und nicht will gehen, dann findet es auch keine Anwendung.
Findet es selbstverständlich auch keine Anwendung.
Genau.
Und nämlich Absatz 4 Beweis, wo dann jetzt Verletzung von dieser Bestimmung, die wir jetzt gerade besprochen haben, insbesondere vom Absatz 1 erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten von der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war. Und das ist, wenn wir uns 141 Absatz 1 oder 2 in Erinnerung haben, ein absolutes Beweisverwertungsverbot. Wie es explizit genannt wird als Unverwertbarkeit. Jetzt werden wir dort auch in einer der nächsten Folgen diskutieren, was das bedeutet für Folgebeweis, für Sekundärbeweis. Ob es eine Fernwirkung vom Beweisverwertungsverbot gibt oder nicht. Wenn also Strafverfolgungsbehörden sehenden Auges, zum Beispiel trotz Rüge oder trotz Abmahnung durch die Partei, eine heimliche Einvernahme macht oder nicht parteiöffentliche Einvernahme durchführt und dann sagt, hast du sicher auch schon gehört, ja, Herr Kollege, was regen Sie sich auf? Später immer konfrontieren und Sie können das Teilnahmerecht über und können Ihre Fragen stellen. Dass man eben selbst, wenn dann die parteiöffentliche Einvernahme stattfindet, dass die betroffene Auskunftsperson oder der betroffene Zeuge schon verbrannt ist. Und als letztes Thema, das ich im Rahmen des 147er unbedingt diskutieren will, wo im Moment übrigens die Wellen wirklich hochgehen, strafprozess.ch sind neue Entscheide rausgekommen. Wie verhält es sich mit dem Konfrontationsrecht? Wie muss man das rügen? Muss man es beantragen? Eine unterbliebene Konfrontation? Wie muss man es rügen, wie muss man es beantragen, was sind die Folgen, wenn man es vergisst zu beantragen, etc. Möchte ich diskutieren. Und schließlich, sorry, ich bin gerade im Redefluss, ja, und schließlich auch ganz wichtig, wie soll man oder muss man sich verhalten, wenn in einem polizeilichen Ermittlungsverfahren zu Recht eine Auskunftsperson nicht parteiöffentlich befragt worden ist und nachher im Vorverfahren konfrontiert wird und sich die Person nicht mehr erinnern mag, Erinnerungslücken geltend macht oder die Aussage verweigert, wie ist es mit der Verwertbarkeit von der ersten Einvernahme und wie müssen wir als Verteidigerin oder als Verteidiger reagieren, müssen wir eine Ergänzungsfrage stellen oder nicht. Sehr tricky, bin sehr gespannt auf deine Meinung.
Soll ich jetzt zu allem kurz etwas sagen?
Nein, ich muss das machen in der nächsten Folge, jetzt haben wir schon ziemlich viel geredet.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.